Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Zürich Schaffhausen. Ein Haufen Arbeit, aber weniger Gewinn. Das Jahresergebnis vom Winterthur-Sulzer Konzern. Zürcher Drogenpolitik als Vorbild. Malaysia will einen liberaleren Kurs einschlagen und hat eine Delegation auf Zürich geschickt. Ein Dampfschiff auf dem Rhein. Der Traum von vielen Schaffhauser bleibt ein Traum. Das kreative Herz von Zürich, das schlägt im Kreis Kaib, zeigt eine neue Ausstellung im Helmhaus. Das Wetter morgen schön und mit 10 Grad sehr mild. Am Mikrofon Vera Derogisch. Am Dienstag hat der Winterthurer Sulzer Konzern seinen neuen Chef präsentiert. Heute war die Jahresbilanz an der Reihe. Und die sieht recht gut aus. Sulzer hat den Umsatz im 2011 deutlich steigern, trotz dem starken Franken. Der Gewinn aber, der ist zurückgegangen. Peter Fritsche.
Nicht der neue Sulzer-Chef Klaus Stahlmann hat heute die Jahreszahlen von 2011 präsentiert, sondern der Finanzchef Jürgen Brandt. Mit dem zufriedenen Gesicht.
Das Jahr 2011 war ein sehr erfolgreiches Jahr für Sulzer. Wir haben ein gutes Wachstum erzielt und eine gute Rentabilität erwirtschaftet. Insbesondere im Bereich Öl und Gas, aber auch bei der Automobil- und bei der Luftfahrt.
Das Geschäft mit Pumpen und allen möglichen Teilen für die Öl- und Gasproduktion, für Auto und Flugzeuge brummt also. Der Umsatz von Sulzer ist im letzten Jahr um über 17% gestiegen, auf rund 3,5 Milliarden Franken. Ein deutliches Plus also, trotz dem starken Franken, der bei Sulzer auf den Umsatz drückt. Es sind auch deutlich mehr Bestellungen eingetroffen als letztes Jahr. Ein Wermutstropfen gibt es beim Gewinn. Der ist von 300 Millionen auf 280 Millionen Franken zurückgegangen. Schuld daran hat unter anderem die teure Übernahme von einem grossen schwedischen Unternehmen, das Wasserpumpen herstellt, heisst es bei Sulzer. Trotzdem schaut Jürgen Brandt optimistisch in die Zukunft.
Wir erwarten für 2012 ein weiteres moderates Wachstum. Wir gehen davon aus, dass unser Ertrag sich auf stabilem Niveau halten wird.
Jürgen Brandt war in den letzten Monaten übergangsweise bei Sulzer auf dem Chefsessel. Das darum, weil noch kein Nachfolger rum war im Herbst, wo der letzte Chef, Ton Büchner, seinen Hut genommen hat. Der neue Sulzer-Chef, Klaus Stahlmann, ist bei der heutigen Bilanzpräsentation zwar zuvorderst in der Mitte gesessen, gesagt hat er aber noch nicht viel. Er ist aber noch mal kurz auf Bestechungsvorwürfe zu reden gekommen, die gegen ihn im Raum gestanden sind. Und er hat noch mal betont, dass die Ermittlungen gegen ihn eingestellt worden sind. Es geht dabei um eine grosse Korruptionsaffäre im deutschen Konzern MAN. Dort, wo der Klaus Stahlmann zuletzt Chef war. Für die Sulzer-Führung ist der Klaus Stahlmann offenbar trotzdem Tolken der beste Kandidat gewesen. Unter den Bewerbern war übrigens auch der Übergangschef Jürgen Brandt gewesen. Der bleibt jetzt Finanzchef. Und er sagt, er könne gut leben mit dem Klaus Stahlmann.
Sulzer ist ein international tätiger Konzern und deswegen ist es besonders wichtig, dass wir Herrn Stahlmann als CEO gewinnen konnten. Er bringt nämlich genau das mit, was wir brauchen. Einmal die internationale Erfahrung und zum anderen kennt er sich auch gut aus in unseren Märkten und bei unseren Produkten.
Ein international aktiver Konzern, der auch wieder je länger, je mehr Leute dafür arbeiten. Zurzeit hat Sulzer 17'000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, verteilt über die ganze Welt, von China über Russland bis Kolumbien. Und natürlich am Hauptsitz in der Schweiz, zu Winterthur.
Die heute 27-jährige Frau, die sich im Missbrauchfall Vila hat müssen verantworten, muss definitiv 10 Jahre ins Gefängnis. Die Staatsanwaltschaft und die Verteidigung ziehen den Fall nicht weiter. Sie haben die Berufung als Obergericht zurückgezogen, hat der Verteidiger gegenüber dem Regionaljournal gesagt. Das Bezirksgericht Pfäffiken hat die Frau im September wegen vorsätzlicher Tötung und mehrfacher schwerer Körperverletzung verurteilt. Die Frau hat in Vila in einer sektenartigen Wohngemeinschaft gelebt. Dort hat sie im Oberhaupt dieser Wege, dem sogenannten Hasch-Jesus, bei seinen brutalen Erziehungsmethoden geholfen. Sie hat dabei ein 5-jähriges Mädchen so fest geschüttelt, dass es gestorben ist. Die Apotheker und Apothekerinnen in Zürich und Winterthur geben nicht auf. Sie können zwar nicht mehr verhindern, dass sie in diesen beiden Städten auch Ärzte Medikamente abgeben dürfen. Die Apotheker kämpfen jetzt aber gegen den Termin, wo die Regelung eingeführt werden soll. Laut Tagesanzeiger gehen sie darum nochmal vor Bundesgericht. Der Zürcher Regierungsrat hat den Termin auf den 1. Mai festgesetzt. Den Apotheker geht das zu schnell. Sie verlangen eine deutlich längere Frist. In Adliswil ist letzten Freitag ein 71-jähriger Mann tot in einer Wohnung gefunden worden. Die Untersuchungen der Rechtsmedizin haben gezeigt, dass der Rentner umgebracht worden ist. Ein paar Tage später hat die Zürcher Kantonspolizei ein Ehepaar verhaftet. Der Mediensprecher Martin Sorg.
Beide stehen im Verdacht, etwas mit dem Tod des 71-Jährigen zu tun zu haben. Zurzeit laufen natürlich intensive Befragungen mit dem Ehepaar. Der Inhalt dieser Befragungen, das kann ich halt nicht nach Hause kommunizieren.
Ob das Opfer in seiner eigenen Wohnung gefunden worden ist, was für ein Verhältnis der Tote zum Ehepaar hat und an was der 71-Jährige gestorben ist, auch darüber gibt die Polizei zurzeit noch keine Auskunft. Die Stadtpolizei Zürich hat in Altstädten eine Asylunterkunft kontrolliert. Sie hat dabei 23 Leute verhaftet. Diesen 21 Männern und 2 Frauen wirft die Polizei unter anderem Diebstahl und Hehlerei vor. Malaysia und Zürich liegen nicht nur geografisch weit auseinander. Auch bei der Drogenpolitik gibt es riesen Unterschiede. Zürich ist bekannt für die sogenannte Vier-Säulen-Politik mit Methadon-Programm, eine liberale Politik. In Malaysia gibt es Todesstrafe für Drogendealer und Schläge für Drogenkonsumenten. Jetzt aber fängt man in Malaysia an umdenken. Eine Delegation aus dem Land ist darum heute und morgen in Zürich und schaut, wie Drogenpolitik eben auch funktionieren kann. Nicole Freudiger.
In der ganzen Welt ist die Delegation aus Malaysia schon umgereist, um neue Ideen zu sammeln für ihre Drogenpolitik. Nach Australien, Spanien und Deutschland ist sie jetzt in der Schweiz. Zürich sei bis auf Malaysia bekannt für ihre humane Drogenpolitik, sagt Mohamed Zaman Khan von der malaysischen Delegation. Und vor allem für ihren Erfolg. Jetzt sei man da in Zürich, um zu schauen, wie die Drogenpolitik funktioniert. 5 Männer und 1 Frau von der malaysischen Polizei, der Anti-Drogen-Behörde und von einer Anti-AIDS-Dachorganisation sitzen darum im Sitzungszimmer von der ARUD, der Arbeitsgemeinschaft für einen risikoarmen Umgang mit Drogen. Programmpunkt 1 für die Delegation ist ein Vortrag von Herbert Bosshardt, einem ärztlichen Leiter der ARUD. Er erzählt, wie genau in Zürich Methadon abgegeben wird, dass Psychotherapie daneben ganz wichtig ist und dass mit Zwang gar nichts geht. Und er hat Tipps für die Delegation aus Malaysia.
Also die wichtigsten Tipps, die ich jetzt am Schluss zusammengefasst habe, ist immer die lange Diskussion, soll man über Bestrafung oder über Belohnung schaffen. Also man muss ein Incentive oder eben eine Belohnung schaffen, eine Perspektive schaffen, diesen Leuten eine neue Sinnfindung geben in ihrem Leben, ihnen auf dem Weg zu helfen. Und das ist nachhaltig und das funktioniert.
In Malaysia hat man bis jetzt auf Bestrafen gesetzt. Todesstrafe für Drogenhandel, Schläge für Drogenbesitz. Aber auch in Malaysia hat man gemerkt, dass Repression nichts nütze, sagt Mohamed Zaman Khan. Sie haben es einfach nicht geschafft, dass die Drogenabhängigen von der Sucht wegkommen. Darum lässt die Delegation aus Malaysia Herbert Bosshardt interessiert zu. Immer wieder fragen sie nach, ob dann die Leute wirklich freiwillig kommen und wie viel dann so eine Behandlung kostet. Und auch auf dem Rundgang in der Arbeit schauen sie genau, wie es Methadon rausgegeben wird, wenn sie wissen, in welcher Dosis und ob mit Spritzen oder Tabletten. Für sie ist es wichtig, dass sie die wichtigsten Punkte der liberalen Drogenpolitik sammeln können und dann der Regierung Massnahmen vorschlagen können, sagt Mohamed Zaman Khan. Und besonders beeindruckt hat ihn, dass Drogenabhängige in der Schweiz als Kranke angeschaut werden, nicht als Kriminelle. Genau das will er auch für Malaysia. Aber nicht nur die Delegation aus Malaysia ist beeindruckt von der Schweiz. Umgekehrt hat auch die Delegation beim Herbert Bosshardt von der ARUD einen bleibenden Eindruck hinterlassen.
Also ich habe einen ganz hervorragenden Eindruck von dieser Delegation. Sie kommen wirklich aus einem Land, wo es eine Todesstrafe gibt, wo es nicht nur für Drogenbesitz, sondern körperliche Bestrafungen auch für Drogenkonsum. Und das sind Menschen, die Delegation, die offen sind und die auch bereit sind, neue Ideen aufzunehmen und in ihrem Land umzusetzen. Und das hat mich sehr, sehr beeindruckt.
Von der ARUD ist die Delegation dann noch weiter zu der Polizei. Morgen geht es dann noch zum Bundesamt für Gesundheit, BAG.
Der Bericht von der Nicole Freudiger. Elektrizitätswerk vom Kanton Schaffhausen, EKS, verkauft immer weniger Atomstrom. 80% der Schweizer EKS-Kundinnen und Kunden beziehen seit dem 1. Januar reinen Naturstrom und sie langen dafür ein bisschen tiefer ins Portemonnaie. Wer weiterhin Atomstrom will, der muss das dem Elektrizitätswerk ausdrücklich mitteilen. Man hat die Kunden fast ein bisschen zu ihrem Glück gezwungen, stellt der Schaffhauser Baudirektor und EKS-Verwaltungsratspräsident Reto Dubach fest. Und er freut sich über den Erfolg.
Wenn wir den Strommix nicht von uns aus umgestellt hätten, dann gehe auch ich davon aus, dass der Fukushima-Effekt nicht mehr getragen hätte. Das zeigt eben gerade, dass es richtig ist, wenn man vom Unternehmen her eben den Strommix jetzt einfach umstellt. Und damit, ja, ich sage jetzt, einen gewissen sanften Druck der Kunden ausübt.
Gesamthaft ist der Energieverbrauch im Kanton Schaffhausen stabil geblieben. Das EKS hat mit 5,5 Millionen Franken ein bisschen weniger Gewinn gemacht als vor einem Jahr. Der neue Finanzausgleich, er ist im Kanton Zürich seit Anfang Jahr in Kraft. Nicht überall ist der Start aber reibungslos verlaufen. In den Haufen Gemeinden hat es Probleme gegeben. Der Regierungsrat will darauf jetzt reagieren. Er will schauen, ob er eine Fachstelle einrichten kann, die die Gemeinden in den ersten paar Jahren beraten kann. Die Idee für so eine Fachstelle kommt aus der Reihe von FDP, SVP und BDP. Ihren Vorstoss hat der Kantonsrat im Januar für dringlich erklärt. Ein Geburtstagsgeschenk für den Pfarrer Ernst Sieber. Zu seinem 85. kommt er Geld vom reformierten Stadtverband Zürich über. Für sein jüngstes Hilfsprojekt «Brot Hause» zu Zürich-Affoltern darf der Pfarrer Sieber 75'000 Franken entgegennehmen, heisst es in der Mitteilung vom Stadtverband. Bei der Haltestelle Zürich-Giesshübel gibt es in den nächsten paar Monaten Einschränkungen. Vom nächsten Montag bis Mitte Juni wird die Haltestelle umgebaut, sodass sie auch für behinderte Menschen besser zugänglich wird. Das hat zur Folge, dass die S4 an dieser Haltestelle nach der Viertel ab 9 Uhr abends nicht haltet. Laut einer Mitteilung von der Siltal-Zürich-Uetlibergbahn gibt es aber für die Fahrgäste verschiedene Alternativen. Auf dem Dampfschiff der Rheinruf in Untersee. Ein Traum, der Schaffhausen seit den 90er Jahren geträumt wird. Die Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein muss die Nostalgiker jetzt aber enttäuschen. Eine Studie zeigt, ein Dampfschiff wäre technisch sicher machbar, aber es macht weder wirtschaftlich noch ökologisch Sinn. Wieso nicht? Diese Frage habe ich dem Direktor der Schifffahrtsgesellschaft, Walter Herrmann, gestellt.
So ein Dampfschiff wäre natürlich ein sehr sympathischer touristischer Magnet. Es würde ganz sicher mehr Leute in unsere Region bringen, es würde mehr Fahrgäste bringen, aber die mehr Gäste würden die deutlich höheren Kosten von einem Dampfschiff nicht wettmachen. Und damit habe ich es eigentlich gesagt, ein Dampfschiff ist zwar machbar, aber es wäre sehr teuer.
Wenn Sie von den Kosten reden, von was für einem Betrag reden wir denn da, wo das würde kosten? Oder jetzt im Vergleich zu einem anderen Schiff?
Wir rechnen damit, dass es mindestens 3 Millionen teurer kommt als ein herkömmliches Schiff. Die Studie rechnet mit Investitionen von 10 bis 12 Millionen.
Das ist das eine, der ökonomische Grund. Das andere, es gibt auch noch ökologische Gründe.
Ja, ein Dampfschiff braucht doppelt so viel Energie wie ein herkömmliches Motorschiff. Und in einer Zeit des Energiesparens schaut der Verwaltungsrat der Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein als nicht ganz zielführend an, gegen ein Schiff zu betreiben, das doppelt so viel Energie braucht wie ein herkömmliches.
Aber eben, Sie haben es vorher angetönt, das wäre eine rechte neue Attraktion gewesen für die Region Schaffhausen. Da ist doch ein bisschen Bedauern dabei.
Ja, es ist ganz sicher Bedauern dabei. Ein Dampfschiff wäre etwas Tolles für die Region. Es wäre ein Leuchtturm, ein touristischer Leuchtturm. Darum hat das Ganze ja auch zu einem Postulat im Kantonsrat geführt. Aber das ist nur die eine Seite. Wir als kleine Unternehmung können die unternehmerischen Risiken schlicht und einfach nicht eingehen, wo es ein Dampfschiff mit sich bringen würde. Und wie gesagt, man hat einen doppelten Energieverbrauch.
Für die Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein also ist das Dampfschiff kein Thema mehr. Was, wenn Privatleute so ein Dampfschiff betreiben wollen, würden sie sich diesen Leuten in den Weg stellen?
Also man darf natürlich nie Nein sagen. Wenn beispielsweise eine Stiftung da wäre, wenn es wirklich Leute hätte, wo ja, die Beträge, die es eben braucht für so ein Dampfschiff, würden sprechen, dann denke ich, wäre es sinnvoll, wenn wir schauen würden, ob es eine Zusammenarbeit gäbe, ob eine Zusammenarbeit möglich wäre.
Der Direktor von der Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein, der Walter Hermann, ist das gewesen. Sollen im Kanton Schaffhausen alle Gemeinden eine Schulleitung haben? Und soll der Kanton dafür jedes Jahr 2 Millionen Franken ausgeben? Über diese Frage wird in gut zwei Wochen abgestimmt. Am 11. März kommt die Teilrevision vom Schulgesetz vors Volk. Die Abstimmungsvorschau von der Christa Edlin.
Die geplanten Schulleitungen wühlen die Schaffhauser auf. Sie sind das Thema an der Stammtisch und die Leserbriefspalten sind voll. Es ist fast wie vor 3 Jahren, wo man im Kanton Schaffhausen wegen der geleiteten Schulen die ganzen Schulstrukturen hat umkrempeln, ohne Erfolg. Diesmal gab die Vorlage zwar weniger weit, alle Gemeinden sollen die Schulleitung bekommen. Aber die Gegner argumentieren ähnlich. Der Kanton darf in den Gemeinden, die noch keine Schulleitungen haben, die nicht befehlen, sagt zum Beispiel der SVP-Kantonsrat Willi Josel vom Gegenkomitee.
Also ich bin gegen den Zwang. Viele haben das schon. Die sollen das machen. Die das nicht wollen, die sollen nicht gezwungen werden. Um das geht es mir. Das fehlt mir einfach in dem Gesetz und darum lehne ich es ab.
Schulleitungen müssen freiwillig bleiben, sagen Gegner. Befürworter kontern, im kleinen Kanton Schaffhausen sollte es nicht 2 verschiedene Systeme geben. Darum müssen wir Schulleitungen eben flächendeckend einführen, auch in der Stadt Schaffhausen. Aber ein Zwang sehe ich das nicht, sagt der SP-Kantonsrat Werner Bechtold vom Pro-Komitee.
Ich finde es auch leicht demagogisch, wenn man gerade von einem Schulleitungszwang reden und da damit die Vorlage meint. Die Vorlage heisst nämlich Vorlage zur Einführung von geleiteten Schulen. Es wird jetzt einfach, weil die Schule ist eine kantonale Angelegenheit, wird der Kanton jetzt, dass alle Schulen Schulleitungen haben und mit dem geht man jetzt vor das Volk.
Heftig umstritten ist im Abstimmungskampf auch, was Schulleitungen nützen. Da sind sich auch die Lehrer nicht einig. Der SVP-Kantonsrat Samuel Erb vom Gegenkomitee findet,
wenn wir da flächendeckend einführen, das ist einfach Bürokratie, die wir mit dem aufbauen.
Der Werner Bechtold von der SP sieht es anders.
Das Gegenteil ist der Fall, weil die Schulleitungen haben gar keine Zeit für eine Bürokratie. Weil ihr Hauptgeschäft ist eigentlich der Unterrichtsbesuch, ist die Betreuung der Lehrpersonen. Und mit dem sind sie mehr oder weniger voll ausgelastet.
Im Abstimmungskampf spielt auch das Geld eine wichtige Rolle. Viele Schaffhauser finden, 2,2 Millionen Franken pro Jahr seien zu viel Geld für Schulleitungen. Man sollte das Geld gescheiter investieren, um die Lehrer zu entlasten. Die fordern nämlich, dass Klassenlehrer 1 Stunde weniger Unterricht müssen geben pro Woche. Das täte genau gleich viel kosten wie geleitete Schulen. Im Moment haben 12 Schaffhauser Gemeinden Schulleitungen. Und die sie haben, möchten sie nicht mehr hergeben. Aber sie finanzieren sie selber. Wenn die Vorlage durchkommt, würde der Kanton sich an den Kosten beteiligen. Ob es im Kanton Schaffhausen in allen Gemeinden Schulleitungen gibt, die Entscheidung fällt am 11. März.
Aus Schaffhausen, Christa Edlin. Für so Schulleitungen in allen Gemeinden sind die SP, die Alternativliste, die CVP und die FDP. Dagegen sind die FDP, Entschuldigung, die SVP, die EDU und die Jungfreisinnigen. Regionaljournal Zürich Schaffhausen, es ist in 11 Minuten 6. Der Kreis 4 oder der Kreis Kaib, er ist für viele Leute immer noch ein verruchtes Quartier von Zürich. Ein Quartier mit Sexgewerbe, Verbrechen und einem Haufen Ausländer. Der Kreis 4 ist aber auch ein unglaublich vielseitiges Quartier und so etwas wie die Hochburg von der Zürcher Kunstszene. Das zeigt eine neue Ausstellung im Zürcher Helmhaus. Sie heisst «Grösser als Zürich – Kunst in Ausasyl». Und Cordelia Fankhauser hat sie angeschaut.
Verschrecken Sie nicht, wenn Sie draussen vor dem Helmhaus Stimmen hören und eine Frau Sie über Ihr Liebesleben ausfragt. Die Ausstellung grösser als Zürich ist riesig. Kein Wunder also, dass sie schon draussen auf der Strasse mit einer Klanginstallation anfängt. Rund 300 Bilder, Fotos, Videos, Filme und Objekte sind ausgestellt. Alles Werk von Künstlerinnen und Künstlern aus dem Kreis 4. Bevor man aber in die Bilderflut eintaucht, steht man vor einer Wand voller Statistiken und Zahlen und einem historischen Rückblick. Die trockenen Informationen, die brauche ich, meint der Silvio Baviera, weil der Stadtkreis 4 immer wieder völlig falsch dargestellt wird.
Der Kreis 4 wird immer an der Rotlichtmeilen aufgehängt, aber das ist im Prinzip völlig marginal. Es ist nach wie vor ein Arbeiterquartier mit seinen grossen Genossenschaften. Und vor allem hat es eine Vergangenheit, die völlig einmalig ist, also nicht nur vermutlich weltweit, nicht nur für Zürich oder die Schweiz selber.
Der Silvio Baviera ist Galerist und er selber lebt seit Jahrzehnten im Kreis 4. Vor 6 Jahren hat er angefangen, die Ausstellung vorzubereiten.
Und wir haben das einfach so gründlich, wie es möglich war, recherchiert und sind eigentlich in allen Ateliers gewesen und haben dort das ausgesucht.
Unglaublich vielseitig sind die Werke, die er zusammengetragen hat. Und auf den ersten Blick sieht es ein bisschen aus wie eine grosse, unjurierte Weihnachtsausstellung. Aber wenn man genau hinschaut, findet man auch Klassiker. Ein kleines Ölbild vom Warlein zum Beispiel. Der Kreis 4 hätte halt schon immer Künstler angezogen.
Also, wir denken zum Beispiel an die Gebrüder Gubler, die an der Langstrasse aufgewachsen sind. Oder an Richard Paul Lohse im Z-Haus. Der Robert Walzer hat an der Kanonengasse gelebt. Also, der Max Frisch an der Feldstrasse, später noch im Lochergut. Das Kreative hat eine grosse Tradition und heute ist es noch verdichteter. Es dunkelt einem fast, es gibt fast keine andere Alternativen als im Kreis 4 zu ziehen.
Findet Silvio Baviera. Im oberen Stock vom Helmhaus wird es dann ziemlich laut. Da flimmert Film über die Wände, es tönt aus Lautsprecher und aus Kopfhörer und ziemlich gruselig aus den Mühlen von zwei lebensgrossen Menschenpuppen, die in einer Ecke hocken.
Spielt Zeit eine Rolle?
Spielt Zeit?
Das Künstlerduo Glaser Kunz hat die Puppe gemacht, erklärt Michael Hildbrunner.
Das Künstlerbärli ist auch an der Biennale gewesen, zum Beispiel in Venedig. Und in der Kartause Ittigen hat es auch so ein Grüppli von denen, die dort vor sich hin redet. Ja, das ist spooky. Und es wird immer unheimlicher, je länger als man schaut. Hörst
du?
Kommt
es
nicht?
Kommt es nicht?
So ist es gekommen.
Michael Hildbrunner hat die Ausstellung zusammen mit dem Silvio Baviera kuratiert. Er ist wesentlich jünger und er hat darum einen anderen Blick auf den Kreis 4. Ihm fällt auf, dass Handwerker, Gewerblerinnen und Künstlerinnen neuerdings häufig zusammenarbeiten.
Also dass zum Beispiel die Ode Lehmann als Grafikerin jetzt hier in der Ausstellung mit kunstbedruckte Kleider aufhängt. Oder das Tor 14, eine Food-Kooperative, wo man Gemüse bestellen kann und wo sie das gegründet haben, von sich aus gesagt haben, sie verstehen sich eigentlich als Kunstprojekt.
Wer sich Zeit nimmt, erfährt unglaublich viel über den Kreis 4. Man kann richtige Zeitreisen machen. In alten Dokumentarfilmen erzählen die ersten Italiener vom Quartier oder in neuen berichten Sexarbeiterinnen. Zum ersten Mal gastiert der Kreis Kaib jetzt im Kreis 1 im Helmhaus. Dort ist der Simon Maurer quasi der Gastgeber.
Ja, der Kreis Kaif ist natürlich schon der interessanteste von Zürich. Ist ganz klar, ist wie so ein schwierig erziehbares Kind, ein Mysterium auch. Und das ist schön, wenn man mal die Kultur da rein zeigt.
Der Simon Maurer ist der Direktor vom Helmhaus, einem städtischen Museum am Limmatquai. Das Haus zeigt vor allem zeitgenössische Kunst. Und der Simon Maurer findet, dass Kunst aus dem Kreis 4 ein erstaunlich höheres Niveau hat.
Ich meine, es sind Weltstars darunter, wie der Lohse zum Beispiel, also hochberühmte Leute. Auch Jüngere, die grosse Karriere gemacht haben, wie Pilotierisch zum Beispiel. Oder so. Und insgesamt, denke ich, haben die Kuratoren auch gut ausgelesen und darum ist das Niveau durchaus beachtlich, glaube ich.
Grösser als Zürich ist eine sehr üppige, interessante Kunstausstellung. Es ist aber auch eine Ausstellung, die will zeigen, dass der Kreis 4 rund um die Langstrasse wesentlich mehr bietet als das alte Klischee von Sex und Drogen.
Ein Haufen Kreatives aus Zürich-Ausserseil, Cordelia Funkhauser hat berichtet. Die Ausstellung im Helmhaus fängt morgen an und geht bis am 22. April. Wie immer im Helmhaus ist der Eintritt gratis. 3 Minuten vor der 6. Es geht weiter ob sie mit den Temperaturen. Das sind die Wetteraussichten mit Christine Jutz von SF Meteo.
In der Nacht lockern sich die Wolken ein bisschen auf und die Temperaturen sinken auf minus 3 bis plus 1 Grad. Dort, wo es aufklart, hat es morgen Morgen stellenweise Nebel. Im Laufe des Tages wird es aber an den meisten Orten sonnig. Ausnahme ist vor allem so der Nordrand von der Schweiz, insbesondere im Rheinochen. Den Tag durch hat es dort immer wieder mal ein paar dichtere Wolkenfelder. Morgen wird es ziemlich warm, so gibt es zum Beispiel in Zürich rund 10 Grad, auch in Schaffhausen gibt es 10 Grad, auf dem Hörnli steigen die Temperaturen auf 9 Grad. Am Samstag tut es von Norden her immer wie mehr zu, es gibt aber wenn überhaupt nur ganz wenig Regen und das auch erst gegen den Abend. Es bleibt warm mit Temperaturen um die 10-11 Grad. Am Sonntag am Morgen kann es noch die letzten Tröpfe geben, dann tut es wieder auf und am Sonntag blasen dann Beisen. Es wird nicht mehr ganz so warm mit Höchstwert von 8 Grad.
Und wir schauen noch mal kurz aufs Wichtigste aus der Region. Der Winterthurer Industriekonzern Sulzer hat letztes Jahr 4% mehr Umsatz gemacht und er hat auch mehr Bestellungen entgegengenommen. Allerdings ist der Gewinn zurückgegangen, nämlich um 7% auf 280 Millionen Franken. Sulzer ist trotzdem zufrieden und auch zuversichtlich fürs laufende Jahr. In Adliswil ist letzten Freitag ein 71-jähriger Mann tot in einer Wohnung aufgefunden worden. Die Polizei geht davon aus, dass er umgebracht worden ist. Sie hat ein verdächtiges Ehepaar verhaftet. Mehr zu dem Fall gibt die Polizei noch nicht bekannt. Das Elektrizitätswerk vom Kanton Schaffhausen, EKS, verkauft immer weniger Atomstrom. Der Geschäftsbericht zeigt, 80% der Schweizer EKS-Kunden beziehen seit dem 1. Januar reinen Naturstrom. Der Baudirektor und EKS-Verwaltungsratspräsident Reto Dubach redet von einer klaren Energiewende im Kanton. Auf dem Untersee und am Rhein verkehrt auch in Zukunft kein Dampfschiff. So ein Schiff wäre zwar technisch möglich, aber wirtschaftlich und ökologisch nicht vertretbar. Zu dem Schluss kommt eine Studie, die die Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein in Auftrag gegeben hat. Ein Dampfschiff anschaffen und betreiben wäre zu teuer und es würde zu viel Treibstoff verbrauchen. So viel vom Regionaljournal Zürich-Schaffhausen für heute. Redaktion hat Margrit Meier. Am Mikrofon war Vera de Rogisch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.